Wer ist freiwillig? Ich gebe euch ein Versprechen. Ich habe eine Verheißung für euch. Ich werde euch nicht verletzen und nicht fallen lassen. Wer ist bereit, mich zu vertrauen? Für ein Beispiel. Wer ist bereit, mir zu vertrauen? Für ein Beispiel. Wer möchte nach vorne kommen und Vertrauen zeigen?
Hat das jetzt gepasst? Ja, das war gut.
Vertrauen. Also Grace hat das gut gemacht. Aber selbst da, interessant, oder? Wir merken, es tut uns schwer, Vertrauen zu schenken. Grace hat schon Vertrauen in mir. Aber das ist ein komisches Gefühl, nach hinten zu fallen. Du spürst nichts und jemand sagt, glaub mir einfach, ich fange dich. Stellt euch aber vor, das funktioniert. Ich bin viel größer als Grace. Ich bin auch stärker als Grace. Und daher ist dieses Vertrauen auch etwas, das auch, sage ich jetzt mal, nicht so unlogisch ist. Wir setzen unser Vertrauen in etwas, das vertrauenswürdig ist. Es wäre was ganz anderes, wenn jetzt die Kirsten nach vorne kommen würde, meine 8-jährige Tochter, und genau das Gleiche behaupten würde. Jetzt, welche von euch großen Männer wollen jetzt nach vorne kommen und ich hebe euch auf und ihr werdet nicht fallen. Also ich glaube, wenn der Caleb jetzt so rückwärts in Händen von Kirsten fallen würde, mit vollem Gewicht, die Kirsten würde darunter fallen und dann, boom, am Boden so kaputt sein. Vertrauen ist nur dann hilfreich und funktioniert nur, wenn derjenige, der uns was verspricht, vertrauenswürdig ist und dann auch zweitens fähig dazu, das, was versprochen wurde, zu erfüllen. Vertrauen ist etwas, das für uns schwer ist. Wir tun uns schwer. Was Gott möchte mit uns, was Gott im Leben eines Menschen bewirken will, ist, dass wir ihm persönlich begegnen und Vertrauen haben. Er ist treu. Galaterbrief geht eigentlich diese Grundfrage an, was ist das Evangelium und wie lebt man als Christ? Weil es damals in dieser Gemeinde in Galatien ihr Lehrer gab. Und liebe Geschwister, das ist etwas, wo wir alle immer aufpassen müssen, nur weil jemand behauptet, Christ zu sein, und nur weil jemand Bibelstellen zitiert, heißt nicht, dass er auch die Wahrheit verkündigt oder sie die Wahrheit verkündigt. Da, wo es vom Wort Gottes abweicht, ist es dann nicht mehr treu. Jede Lehre, dass der Mensch im Mittelpunkt stellt, jede Lehre, wo der Mensch Gott befehlt oder der Mensch irgendwie im Mittelpunkt steht, ist nicht vom Herrn. Alle Lehren, die sagen, Jesus Christus ist im Mittelpunkt und Gott ist derjenige, den wir vertrauen und Gott ist derjenige, der Verheißungen stellt, die auf Christus hinschaut, diese Lehre ist wirklich vom Herrn. Die Galater, ihr Lehrer, haben gesagt, Christus ist nicht genug. Es muss Christus sein und das Gesetz, Christus und die Beschneidung. Aber das ist genau falsch. Es ist nicht Christus und. Es ist nur Christus. Es ist nur Jesus. Er allein hat alles für uns vollbracht. Und was Paulus uns hier dann eigentlich in dieser Stelle zeigt und lehrt, ist, Jesus ist alles, was wir brauchen. Du brauchst das Gesetz nicht. Und das Gesetz ist nicht mal in der Lage, dir zu helfen. Und in Kapitel 3 haben wir schon gesehen, in Verse eigentlich 1 bis 5, erklärt uns Paulus, dass das Gesetz kann nicht die Grundlage sein für deine Errettung, weil du hast den Heiligen Geist nicht bekommen, indem du Gesetze eingehalten hast. Nein, du hast eigentlich den Heiligen Geist bekommen, indem du gläubig geworden bist. Und dann in Verse 6 bis 9 hat er auch gesagt, schau, wie Abraham, die Voraussetzung, um in der Familie Gottes aufgenommen zu werden, ist einfacher Glaube. Es ist nicht Werken. So war es bei Abraham. Wie wir letzte Woche angeschaut haben. Letzte Woche, wie komme ich in den Himmel? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Nicht Werken, sondern Glaube. Glaube sogar für Abraham war die Voraussetzung, nicht seine eigenen Werken. Wer versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden, ist verflucht, wenn er nicht hundertprozentige Vollkommenheit erreicht. Daher kann das Gesetz dich nicht erretten, weil wir schon von vornherein verflucht sind. Wir haben keiner von uns das Gesetz eingehalten. Wir haben letzte Woche die 10 Gebote angeschaut und nur 3 davon betrachtet. Aber liest du im Alten Testament, es gibt viel mehr Gesetze als nur die 10 Gebote. Zusammengerechnet sind 613 Gesetze. Die müssten wir alle vollkommen hundertprozentig einhalten, um gerecht zu sein, um das Gesetz zu erfüllen. Keiner von uns ist dann überhaupt in der Lage, das zu tun. Daher kann es nicht sein, dass unsere Errettung aufgrund des Gesetzes geschieht. Und dann sagte er in Vers 14, eigentlich 13 und 14, Jesus ist für uns zum Fluch geworden, als er am Kreuz starb. Und alle, die an ihm glauben, werden Kinder Gottes. Wenn wir meinen, dass wir durch das Gesetz gerettet werden, denken wir falsch. Eigentlich durch das Gesetz sind wir verflucht, sind wir verdammt. Aber Jesus Christus nahm unser verfluchten Zustand auf sich, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist unser Fluch, ist für uns Fluch geworden, sage ich mal, damit wir in ihm gerecht werden können. So, bis jetzt in Kapitel 3 und auch natürlich davor, hat der Paulus sehr, sehr sorgfältig argumentiert, Errettung, ein Kind Gottes werden, zur Familie Gottes zu gehören, ist nicht aufgrund von Werken, nicht aufgrund von Gesetzen, sondern aufgrund des Glaubens. Und jetzt, wie er weiterführt, er stellt eine andere Frage und beantwortet diese Frage. Und zwar diese nächste Frage ist grundsätzlich, was ist der Basis? Wenn es nicht auf das Gesetz, wenn Errettung nicht auf das Gesetz ruht, worauf ist es dann, dass wir uns verlassen? Was ist es, das unsere Grundlage ist für die Errettung? Es ist nicht das Gesetz. Die Antwort darauf ist eben Verheißung. Die Verheißung Gottes, nicht das Gesetz. Wir sollen einfach die Verheißung Gottes vertrauen. Das ist, was Abraham getan hat. Das ist, was Gott von uns auch erwartet, ist, dass wir sein Wort vertrauen. Wir tun uns aber mit Vertrauen schwer. Wir tun uns mit Vertrauen schwer. Das ist, wo wir uns selbst unter der Lupe nehmen sollen und sagen, warum tue ich mir so schwer? Was ist es, das in mir immer sagt, nein, ich muss was leisten oder ich muss bestimmen oder ich muss dann eigentlich alles im Griff haben. Ich kann nicht nur Gott vertrauen. Ich kann nicht nur mich auf Jesus verlassen. Oh doch, das kannst du eigentlich, das müssen wir. Wir dürfen nicht zulassen, dass Angst oder Enttäuschung oder schlechte Erfahrungen uns unser Vertrauen im Weg stehen. Du und ich haben das auf jeden Fall immer wieder erlebt, dass Menschen ihr Wort nicht eingehalten haben. Dass Menschen versagt haben, uns etwas versprechen, vielleicht sogar einen Schritt weiter, dass wir mit irgendjemandem, den wir Vertrauen geschenkt haben, sogar offiziell einen Vertrag abgeschlossen haben oder einen Bund abgeschlossen haben. Und dann irgendwann mal waren sie untreu, haben es nicht erfüllt. Das erleben wir unter uns Menschen leider viel, viel zu oft. Sogar wo Beziehungen, die hätten eigentlich innig und stark sein sollen, ob es jetzt in einer Ehe oder einfach Freundschaften oder Gemeindeleben, wo Menschen eigentlich miteinander müssten oder sollten eine Beziehung führen, wo auf einmal da was dazwischen kommt und einer ist nicht mehr bereit, an dieser Beziehung zu arbeiten. Steht nur da und fordert und fordert und fordert und sagt, du musst das machen, wie ich das sehe und sonst ist alles kaputt und nicht bereit ist, die Beziehung weiterzuführen, was an und für sich ein Beziehungsbruch ist. Die Unbereitschaft, die mangelnde Bereitschaft an einer Beziehung weiterzuarbeiten, miteinander zu reden. Und du denkst, oh, es ist so schwer, Menschen zu vertrauen. Und da wir so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben oder machen, können wir, wenn wir nicht aufpassen, sogar als Christen, aber wirklich als Nicht-Christen, Menschen tun sich schwer, dann Gott Vertrauen zu schenken. Aber das ist genau, was der Herr von uns verlangt. Und wir haben eigentlich so viele Gründe, dass ohne Problem, ohne Hemmungen oder zurückzuhalten, den Herrn wirklich diese Vertrauen zu schenken. Wir dürfen das tun. Was ist dann eigentlich die Grundlage der Errettung? Es ist nicht das Gesetz. Es ist nicht, dass wir irgendwie durch gute Werke Gott beeindrucken sollen oder unsere schlechte Taten abarbeiten sollen, damit da im himmlischen Vergleich wir bessere, mehr gute Werke statt schlechte Werke haben. Darum geht's gar nicht. Das hat der Paulus letzte Woche klar und deutlich gesagt. Wenn du nur einmal das Gesetz nicht einhältst, dann bist du ein Verbrecher. So wie wenn du nur einmal jemanden umbringst und nur einmal lügst, dann bist du ein Lügner, dann bist du ein Mörder. Du kannst dann nie wieder das zurücknehmen und sagen, na, das habe ich nicht gemacht. Doch, das bist du. Wie Jesus dann noch das alles intensiviert hat. Vielleicht hast du niemals jemanden umgebracht, aber sobald du jemanden in deinem Herzen gehasst hast, Hass in deinem Herzen für jemanden hast, oder irgendeine Frau mit Begehren angeschaut hast, oder einen Mann, dann bist du ein Mörder oder ein Ehebrecher, weil es vom Herzen her die Voraussetzung ist. So, da sehen wir alle, das Gesetz kann uns nur verdammen, es kann uns nicht retten. Was rettet uns? Was ist die Grundlage der Errettung? Paulus sagt uns eindeutig klar in den nächsten Versen, die Grundlage der Errettung ist die gnädige Verheißung Gottes. Du und ich sind hoffnungslos verloren, aber Gott in seiner Gnade sagt, ich habe einen Weg für dich. Und Jesus ist der Weg. Und Jesus Christus sagte es selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ewiger Gott sagt, der Weg zur Errettung ist in Christus, ist in Jesus. Und es ist eine Verheißung. Es ist kein Werk. Diese Verheißung ist aus Gnade, nicht aus Werken. Gnade ist ein Geschenk. Wenn du für etwas arbeitest, dann ist es Lohn. Wir können nicht genug arbeiten, um Errettung von Gott zu bekommen. Diese Grundlage ist eine gnädige und wunderbare Verheißung Gottes. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann erleben wir wirklich in unserem Herzen Freude und Frieden im Herrn. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir das so betrachten. Das gilt für uns nicht nur für die Errettung, auch für die Heiligung. Errettung ist, wie kann ich im Himmel kommen? Das ist die Rechtfertigung. Das ist, was Galaterbrief immer wieder erwähnt, die Rechtfertigung. Abraham wurde gerechtfertigt durch Glauben, nicht durch Werken. Heiligung ist die Veränderung, die Gott in uns bewirkt, damit wir Christus ähnlich sind, damit wir ihn ehren in allem, was wir tun. Und das ist nicht aus Werken, es ist auch aus Gnade. Er verändert uns und im Glauben folgen wir in Gehorsam nach, genau wie der Herr Jesus den Vater in Glaubensgehorsam nachfolgte und treu war in Vollkommenheit. So schauen wir uns diese Stelle gemeinsam an und versuchen wir uns auf den Herrn Jesus Christus zu orientieren, der vertrauenswürdig ist, der uns das alles versprochen hat, der unser Hoffnung ist, Jesus Christus, der Einzige, der uns wirklich retten kann. Als erstes, du kannst dich auf die Verheißung Gottes in Christus ganz und gar verlassen. Okay, das ist die allgemeine Aussage, die wir in Verse 15 bis 18 haben. Anderen haben es so formuliert, dass die Verheißung ist besser als das Gesetz. Und dann später wird erklärt, warum das Gesetz nicht so gut ist wie die Verheißung, oder gar nicht so vertrauenswürdig ist. Schauen wir diese Dinge an, weil er argumentiert mit vier verschiedenen Gründen, warum die Verheißung Gottes in Christus vortrefflicher ist, besser ist als irgendein Gesetz, als irgendwelche Regeln oder so etwas, das wir einhalten müssten. Nein, Gott verspricht uns in Christus, und das ist ausschlaggebend, in Christus, wer an Jesus glaubt, Gott verspricht Errettung, er verspricht Rechtfertigung, dass wir gerecht werden in ihm. So, was ist die erste? Vers 15 lesen wir. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Okay, er gibt jetzt ein Beispiel, ein menschliches Beispiel, genau wie der Herr Jesus immer wieder getan hat. Jesus hat Gleichnisse verwendet, um zu lehren. Paulus sagt jetzt auch hier, ich verwende jetzt ein menschliches Beispiel. Das heißt hier nicht, ich sage etwas, das menschlich ist und das nicht von Gott ist. Okay? Das ist nicht, was er hier meint. Das ist inspiriert, wie alles andere im Wort Gottes. Er gibt uns ein menschliches Beispiel hier. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Okay, ein Testament, letzter Willen und Testament, jemand stirbt, er hat ein Testament hinterlassen und verschiedene Dinge stehen in diesem Vertrag sozusagen drauf. Paulus sagt selbst, wir Menschen wissen, wenn jemand klar und deutlich seinen Willen ausgesprochen hat, wird das einfach nicht verändert. Das ist etwas, das verbindlich ist. Es ist unveränderlich. Paulus vergleicht die Verheißung mit einem Testament. Niemand ändert ein Testament, wenn es rechtskonform bestätigt wurde. Es ist tatsächlich bindend. Und hier ist ein extrem wichtiges Prinzip, dass du über Gott lernen darfst und worauf du dich stützen darfst, worin du dich ruhen kannst. Gott bindet sich an seinem Wort. Er bindet sich. Wenn Gott was sagt, bindet er sich daran. Es ist etwas, das er dann nicht zwei Tage später sagt, naja, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Es ist ein Bund, es ist eine Verheißung, er bindet sich, er macht sich verpflichtet dazu. Er verpflichtet sich zu seinem Wort. Musste Gott das tun? Braucht Gott das? Ist Gott im Himmel und sagt, oh Mann, ich glaube, ich muss mich zu meinem Wort binden, sonst glauben sie nicht. Ist das, warum er das macht? Er hat Angst, dass wir ihm nicht vertrauen? Nein, dieses Binden entsteht aus seinem Charakter. Er kann nicht lügen, sagt uns Titus 1, Vers 2. Wir schauen das ein bisschen später an, aber wenn er sein Wort gibt, ist es bindend, weil er nur die Wahrheit sagen kann. Warum sagt er uns dann in seinem Wort, warum gibt er Wörter wie einen Bund? Oder dass wir einen neuen Bund in Jesus haben. Oder mit Abraham schließt er einen Bund ab. Warum macht er das? Ist das für ihn? Nein, das ist für uns. Dass Gott sagt, ich binde mich an meinem Wort. Ihr dürft euch ruhig darauf verlassen, dass was ich euch sage, in Erfüllung geht. Weil ich mich sogar binde an meinem Wort. Und ich kann nicht lügen. Wenn wir 1. Mose 15 anschauen, was ein sehr spannendes Kapitel ist, ihr könnt das aufschlagen, wenn ihr möchtet, sonst zeige ich euch ein paar Eckpunkte aus diesem Kapitel. Das ist dieser Kapitel, wo wir dieser wunderbare Vers finden, in Kapitel 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Du wirst einen Sohn bekommen. Dein Same wird zahlreicher sein als die Sterne. Abraham hat ihn geglaubt. Die Verheißung einfach angenommen im Glauben. Und danach lesen wir was ganz Komisches. Also, wir tun uns schwer damit irgendwie zu identifizieren, weil dann sagt Gott, hol diese Tiere und schneide die Tiere in der Mitte durch und leg einen Teil auf der rechten Seite, einen Teil auf der linken Seite und dann kommen Vögel und versuchen die Tiere aufzufressen und Abraham muss die Vögel wegjagen und dann auf einmal erscheint Gott und spricht mit ihm und was ist da jetzt alles los? Interessanterweise, das ist, wie man damals mit jemandem einen verbindlichen Vertrag, Bund, abgeschlossen hat. Gott bindet sich sogar mit der damaligen kulturellen Bräuche mit Abraham in einem Bund. Das, was ich dir verspreche, ist jetzt rechtskräftig, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Nach euer Vorstellungen. So ist unser Gott. Und die Stelle, die in Galater 3 zitiert wird, ist eine Stelle, die aus 1. Mose 22, Vers 18 entsteht, wo Gott auch wieder seinen Bund mit Abraham gibt. Und hier steht, das ist dieses Kapitel, wo Abraham bereit war, seinen Sohn aufzuopfern, im Glauben daran, dass Gott ihn auferwecken würde, weil Gott in ihm versprochen hat, eine riesige Nation zu machen. Und Vers 18 sagt Gott zu den Abraham, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das ist wieder er spricht wieder aus diesem Bund, worauf das basiert, aus Kapitel 15. Eine wunderbare Sache. Gott bindet sich an seinem Wort. Abraham war bereit, im Vertrauen auf Gott seinen Sohn aufzuopfern und Gott wird durch Abraham seinen eigenen Sohn in die Welt senden und Errettung schenken. Und das ist der nächste Punkt. Wenn wir diese Galaterstelle lesen, da spricht er und sagte zuerst einmal, Gott bindet sich an seinem Wort, selbst wie Menschen das auch tun. Gott bindet sich an seinem Wort. Und zweitens, diese Verheißung Gottes ist auf Christus ausgerichtet. Selbst damals mit Abraham. Es ist auf Christus, auf jetzt den Christus, den Gesalbten, den verheißenen Retter ausgerichtet. Da argumentiert der Paulus ganz direkt in Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Das haben wir jetzt gelesen in Kapitel 22, Vers 18. In deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das hat Gott den Abraham sehr klar deutlich versprochen. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Der Heilige Geist legt 1. Mose 22 aus und sagt, wisst ihr, wer dieser Same war damals? Das war nicht Israel, das Volk Israel. Das war nicht Mehrzahl. Das Wort da ist Einzahl. Das ist Christus. Wir sehen hier einige Sachen, die ganz wichtig sind zu verstehen. Erstens, das Alte Testament spricht von Jesus. Israel war nie der Weg als Nation zur Errettung. Von Adam bis zu heute, die Errettung, die Rechtfertigung war nur möglich, indem man auf den versprochenen Same Vertrauen hatte. Wann kam dieses Wort wieder vor in eine ähnliche Situation? Und das wäre natürlich 1. Mose 3, Vers 15. Das erste Mal, dass Gott Errettung versprochen hat, wo Gott mit Eva spricht und Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, jetzt, das heißt, die Same der Frau wird Satans Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Satan wird die Same der Frau in die Ferse stechen. Einzahl. Wer ist das? Das ist Christus. Wie hat Jesus den Kopf Satans zerschmettert oder eben hier, wie es sagt, eben zertreten? Indem er ihn besiegt hat am Kreuz. 100% besiegt. Und wie hat Satan ihm in die Ferse? Naja, kurzfristig hat er ihm am Kreuz umgebracht, aber 3 Tage danach ist er auferstanden. Das haben die gläubigen Juden verstanden. Selbst der Zacharias in Lukas 1, Vers 73 spricht von dem heiligen Bund, die Gott mit Abraham gemacht hat und jetzt erfüllen wird in Jesus. Und dass Johannes, sein Sohn, Johannes der Täufer, vor ihm gehen würde und den Weg für den Messias, für den Gesalbten vorbereiten wird, für den Christus. Und wir wissen heute, rückblickend, dieser Christus, dieser Gesalbte, dieser Same heißt Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth ist der verheißene Gesalbte Christus. So, der Bund mit Abraham war nicht zwischen Gott und das Volk Israel. Es war zwischen Gott und Christus. Er verspricht in Abraham, dass Christus kommen wird. Und hier ist was Interessantes. Wer hat mit Abraham diesen Bund abgeschlossen? Christus. Jesus. Der zweite Person der Gottheit. Das haben wir gesehen, als Jesus mit Abraham sprach und Abraham erschienen ist. Wer hat mit Adam und Eva im Garten Eden gesprochen? Das war der zweite Person Gottes. Das war Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Und Jesus ist der, der verspricht, selbst alles in Erfüllung zu bringen, was er versprochen hat. Jesus Christus ist zuverlässig. Hier argumentiert Paulus, das Gesetz kann dich nicht retten. Die Verheißung kann dich nur retten, weil es auf Christus ausgerichtet ist. Es verbindet dich mit Jesus und nicht mit Werken. Drittens, die Verheißung Gottes ist älter als das Gesetz. Das aber sage ich ein, von Gott auf Christus hin zuvor besteht dieses Testament, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, so dass die Verheißung aufgehoben würde. Was er hier sagen will, ist, schau, es ist nicht möglich, dass was Gott Abraham versprochen hat, nicht ausreichend war. Und dass 430 Jahre später musste Gott sagen, ich muss da irgendwie noch was dazu sagen. Und jetzt gibt's nicht nur Glaub an den Messias, Glaub an den Samen, aber glaube auch und erfülle das Gesetz und dann wirst du errettet werden. Weil Abraham hat nicht von Gott bekommen, du wirst gerecht, wenn du jetzt dieses Gesetz einhältst. Nein, Abraham hat einfach die Verheißung Gottes bekommen, er hat's geglaubt und er wurde als gerecht erklärt von Gott. Es kann nicht sein, dass 430 Jahre später Gott sagt, und es gibt noch was, das wichtig ist, dass man dazu gibt. Es ist genug, die Verheißung. Das Gesetz hat eine ganz andere Wirkung. Interessant, wenn wir hier auch betrachten, die Zeit zwischen Abraham selbst und Sinai, wo das Gesetz kam, war länger als 430 Jahre. Es war 645 Jahre. Die 430 Jahre rechnet man ab der Zeit von der Verheißung Abrahams, die an Jakob erneut gegeben wurde, der zu Israel wurde. So Jakob ist, also Abraham, Isaak und Jakob, die sind alle unter diesem Bund Abrahams und es wird erneut durch Jakob, der Israel dann umbenannt wird und dann 34 Jahre später kommt das Gesetz. Es kann nicht sein, dass das Gesetz dann uns gerecht machen kann, weil keiner dieser Patriarchen, Abraham, Isaak oder Jakob hatten das Gesetz. Sie wurden alle durch Glauben gerechtfertigt. Genauso wie bei Adam und Eva. Genauso wie bei Hiob. Genauso wie bei allen im Alten Testament, Melchisedek. Also die wurden nicht durch das Gesetz, durch gute Werke, sondern durch ihren Vertrauen auf die Verheißung. Das abrahamische Bund hat den Grundsatz der Errettung durch Glauben nicht eingeführt. Vielleicht denkst du, das war was Neues jetzt, nur Glauben. Nein, das wurde nicht eingeführt. Es wurde nur bestätigt und zum Vorbild gemacht. Noah musste auch glauben. Adam musste auch glauben an diesen Samen, der kommen wird, an den Messias. Und in Abraham haben wir einfach ein Bild von einer, der klar und deutlich die Verheißung Gottes geglaubt hat und dadurch zur gerecht erklärt wurde. Und diese Verheißung Gottes ist vollkommen genug für die Rechtfertigung. Du kannst und brauchst kein Gesetz dazu, um gerecht vor Gott zu werden. Vers 18, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. So, es kann nicht beides sein. Das ist, was der Paulus hier sagt. Es kann nicht sein, es ist durch Verheißung und Gesetz. Nein, wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wir können es vielleicht so formulieren, die Erbe, die aufgrund des Gesetzes ruht, ist aufgrund von Leistung, von Werken. Das ist was ganz Gegensätzliches zu dem, was Gott uns gibt. Gott gibt uns nicht etwas, das wir erarbeiten müssen. Er schenkt uns Gerechtigkeit. Es ist durch diese Leistung des Menschen abhängig. Aber die Erbe, die aufgrund einer Verheißung gegeben wurde, ist von der Macht Gottes abhängig. Er hat es versprochen, er muss das jetzt tun. Es ist Gott abhängig. Gesetz ist Mensch abhängig. Die zwei Dinge sind gegensätzlich zueinander. Gottes Gesetz und Werke des Menschen oder Gottes Gnade und Glauben des Menschen. Einer hat es so formuliert. Es ist unmöglich, dass Menschen das Gesetz erfolgreich mit Vollkommenheit erfüllen können. Das ist unmöglich. Und es ist aber auch unmöglich, dass Gott seine Verheißung nicht erfolgreich mit Vollkommenheit erfüllt. Sieh den großen Unterschied? Verheißung ist etwas, das sicher ist. Gesetz ist etwas, das nur verdammt. Und daher ist die Verheißung besser und die Verheißung die Gnade Gottes. Es ist vollkommen und es ist genug für die Rechtfertigung. Und daher argumentiert Paulus, liebe Geschwister in Galatien, diese Irrlehrer, die sagen, Jesus alleine ist nicht genug und ihr müsst das Gesetz auch einhalten, was die versuchen zu tun, sind zwei gegensätzliche Dinge miteinander zu verbinden. Und das geht nicht. Was die damit erreichen, ist, sie zerstören Gerechtigkeit durch Glauben. Die können nicht parallel miteinander funktionieren. Du kannst nicht durch Glauben und Werke gerechtfertigt werden. Sobald du und dazu gibst, hast du Glauben zerstört. Hätte Grace jetzt gesagt, ja Stan, ich bin bereit, dich zu vertrauen, aber ich möchte als erstes, dass du eine Luftmatratze auf dem Boden hier hinstellst, falls du mich nicht fängst, dann stellt sich die Frage, ist das Vertrauen? Nein, das ist kein Vertrauen. Jetzt in menschlicher Perspektive, vielleicht ist das vernünftig, aber es ist kein Vertrauen. Versteht ihr, was ich meine? Sobald du sagst, ja, ich glaube, aber ich muss jetzt auch irgendwie selbst dazu beitragen, damit es sicher ist, dann glaubst du auch nicht, bist nicht überzeugt. Du vertraust nicht. Und das ist was dann zum nächsten Punkt. Warum ist das Gesetz nicht hilfreich? Bevor wir das aber betrachten, Vertrauen ist so extrem schwer, weil wir so oft, wie gesagt, damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich an ein paar Situationen, die ich erlebt habe. Als wir zuerst nach Wien gekommen sind, haben wir eine Wohnung gesucht. Und haben dann eine Wohnung auch gefunden, im 18. Bezirk, in der Erntgasse. Nette kleine Wohnung. Die Maklerin war sehr nett, sehr freundlich. Und die Wohnung selbst hatte keine Waschmaschineanschluss. Damals hatten wir nur einen Caleb, aber trotzdem, wir wollten jetzt nicht in der Waschküche hinunterpilgern müssen. Das war irgendwie für uns nicht, wollten wir einfach nicht. Und wir haben dann die Maklerin gefragt, können wir vielleicht im Bad, da wo es zwei Waschbecken gibt, eine Waschbecken abmontieren und dort einfach eine Waschmaschine hinstellen mit Wasser und Abfluss. Und sie sagt, oh ja, das ist sicher kein Problem. Du kannst das ohne Problem machen. Okay, gut. Na, dann passt die Wohnung für uns. Dann gingen wir zum Eigentümer, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Und Der Eigentümer sagt, ja, und gibt es irgendwelche besondere Wünsche? Und so, ja, danke, dass wir diese Waschbecken abmontieren können. Die Maklerin hat uns gesagt, das ist kein Problem. Und wir würden da eben gesagt gerne eine Waschmaschine einbauen. Und der Eigentümer schaut uns an und sagt, was? Die Maklerin hat mit ihm gar nicht gesprochen. Sie hat keine Ahnung gehabt, ob das geht oder nicht. Sie hat uns einfach alles versprochen. Warum? Na ja, natürlich, weil sie eben die Wohnung vermieten wollte und ihr Kaution oder wie heißt es, Provision bekommen wollte. Der Eigentümer sagte, naja, eigentlich mache ich das nicht gerne. Ich möchte eher, dass ihr in die Waschküche geht. Und meine liebe Frau saß neben mir. Unabsichtlich fing sie an zu weinen. Und das war einfach für sie so ein Schock, weil ihr müsst verstehen, für uns war das sowieso alles ein Schock hier in Österreich. Wir sind gerade hergekommen, halbwegs deutsch sprechend und so weiter. Und dann auf einmal, oh nein, jetzt haben wir, wenn das nicht funktioniert, was machen wir sonst und so weiter. Sie fing an ein bisschen zu weinen, so nicht jetzt zu heulen oder so, aber... Und dann der Eigentümer sagte, ja, okay, passt, das kann man schon machen. Aber auf eure Kosten, nicht auf meine Kosten. Okay, dann machen wir das. So, wir haben dann diese Waschbecken abmontiert. Und die Ehefrau oder Gattin der Eigentümer war dann diejenige, die das alles gemacht hat, also mit uns durchgeführt hat. Und sie sagte, na schauen Sie, Herr Shelton, Sie wollen jetzt nicht in euer Kellerabteil so ein Waschbecken stauen die ganze Zeit. Also ich habe eh hier so einen sicheren Lagerort. Stellen wir einfach diese Waschbecken dorthin, dann geht es nicht kaputt. Und wenn Sie dann irgendwann mal dann wieder ausziehen, können Sie es wieder montieren. Und ich meine, oh, das ist ja ganz lieb. Vielen Dank. Gerne. 3 Jahre später, ausziehen wollten wir. Können wir bitte diesen Waschbecken haben? Welche Waschbecken? Na, bei mir haben Sie kein Waschbecken gelagert. Ah, wirklich? Doch. Also ich hab's nicht. Gingen wir dorthin, war nicht da. Und ich habe nichts Schriftliches gehabt. Ich habe nur Vertrauen geschenkt. Mein Vertrauen war ebenfalls gegeben, verschenkt. Was haben wir dann machen müssen? Wir müssten nicht nur für eine Waschbecken bezahlen, wir müssten für 2 Waschbecken bezahlen, weil die sollten zueinander passen und es gab keine exakte Waschbecken mehr, die den anderen noch überbleibenden Waschbecken dazu gepasst hätten. So, da haben wir heftig drauf bezahlt. Das ist im Leben ziemlich, sind Kleinigkeiten. Aber trotzdem, wir erleben immer wieder, wie das ist, wenn wir unser Vertrauen in jemanden setzen. Manchmal erleben wir das auch in ganz gravierende Sachen. Viel, viel schlimmere, viel, viel schwerere Sachen. Beziehungen. Oder sogar, wo nicht nur jetzt ein paar hundert Euro drin sind, wo manche Leute vielleicht ein Lebensersparnisse investieren, wie vor einiger Zeit passiert ist, als so ein Ponzi-Betrug aufgeflogen ist auf Wall Street, wo Menschen ihre ganze Pension jemanden anvertraut haben und dann auf einmal Tausende von Abertausende Dollar oder Euro, weil auch viele Europäer investiert haben, einfach weg. Gott ist aber nicht wie wir. Titus 1 sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes, der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung, so Paulus schreibt und sagt, ich bin ein Apostel, ein Gesandter Jesu und ich rede aufgrund des Glaubens der Auserwählten Gottes, die Erkenntnis der Wahrheit, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, okay, das ist unsere Hoffnung, oder? Jesus hat das versprochen. Wir verlassen uns darauf, diese Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, und dann fügt er hinzu, unter Inspiration, das ist der Heilige Geist, der durch Paulus hier spricht, der Heilige Geist sagt durch Paulus, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Die Verheißung, die Gott uns gibt, die geht immer in Erfüllung. Weil Gott nicht so ist wie unsere damalige Vermieterin oder Maklerin. Die können leider schon ziemlich gut lügen. Gott nicht. Es steckt nicht in seinem Charakter drin, dass er lügen kann. Er spricht nur die Wahrheit. Johannes hat es so gesagt. Allen aber, die ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12 und 13, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Habt ihr das gelesen? Das Anrecht. Das heißt, wir haben Rechte vor Gott anhand seiner Verheißungen. Ihm zur Ehre. Das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist die Gnade der Verheißung. Es ist genug. Wir wollen unser nächster Punkt noch kurz anschauen, aber nächste Woche gehen wir tiefer in diesen Punkt hinein. Kurz gesagt, die Verheißung ist genug. Und das Gesetz hat schon eine Wirkung, hat schon eine Bedeutung, aber nicht um dich zu retten. Du musst eigentlich die richtige Lehre aus dem Gesetz ziehen. Du musst verstehen, wieso Gott das Gesetz gegeben hat. Es ist nicht, damit wir dadurch gerecht werden. Das geht nicht, haben wir schon erklärt. Sondern, dass wir etwas anderes daraus lernen. Du kannst vom Gesetz nur profitieren, indem du die richtige Lehre aus dem Gesetz ziehst. Erstens, die Übertretungen trennen uns von Gott. Nächste Woche schauen wir das genauer an. Das Gesetz kann uns nicht neues Leben schenken. Es ist nicht in der Lage, das zu tun. Und nur durch Glauben an den Christus können wir an der Verheißung Gottes teilnehmen. Das sind dann eben Verse 19 bis 22. Wozu nun das Gesetz, sagt Paulus? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. So, das Gesetz ist nicht gegen die Verheißung. Es war nie dazu gegeben, um uns zu erretten. Es ist kein Kampf zwischen Gesetz und Verheißung. Gesetz hat ganz anderen Zweck gehabt. Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Die Voraussetzung ist Glaube an Jesus Christus. Das Gesetz zeigt uns, das schauen wir nächste Woche genauer an, das Gesetz soll uns zu Jesus hinführen. Soll uns zeigen, wie elend es uns geht und wie verloren wir sind in Christus. Nur noch ein Punkt, weil das mit dem Mittler ist wichtig. Vers 20 sagt, und Ende von Vers 19, es ist durch Engel übermittelt worden, das Gesetz in die Hand eines Mittlers, Mose. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Das Gesetz wurde nicht direkt mit dem Volk Israel ausgemacht. Wir wissen, wie das war. Das war, wenn du da zurückschaust in 2. Mose 19, da war Mose auf diesem Berg Sinai und da hat's gekracht. Donner, Blitz, Feuer. Und das Volk dürfte sich nicht annähern. Da waren viele Ungläubige unter dem Volk. Die wären sofort tot gewesen in der Gegenwart Gottes. Die waren nicht gerettete Menschen. Das Gesetz ging nicht an Israel direkt, wie es zwischen Gott und Abraham war. Es gab keinen Mittler zwischen Gott und Abraham, als er die Verheißung an Abraham gegeben hat. Als Gott Abraham versprochen hat, durch dein Same wird die ganze Welt eben gesegnet. Das war direkt zwischen Gott und Abraham. Das Gesetz nicht direkt. Das Gesetz, Gott, Mittler und das zum Volk. Weil das Volk nicht mit Gott direkt verhandeln konnte. Die wären zerstört gewesen. So ist, wie es immer ist mit der Errettung. Es ist nie ich brauche einen Priester, um zu Gott zu kommen. Nein, ich komme direkt zu Gott im Glauben aufgrund seiner Verheißung, aufgrund von Jesus. Und wenn ich jetzt das Gesetz betrachte, dann erkenne ich, das Gesetz wird mich nur verdammen. Nächste Woche schauen wir aber ein bisschen in diesem Thema hinein. Du musst schon wissen, dass du verdammt bist, um errettet zu werden. Manche Leute kommen nie zu Christus, weil sie nie verstanden haben, wie verloren sie sind. Das Gesetz zeigt uns das. Und dann ist Christus da in seiner Fülle, mit seinen offenen Armen, der sagt, deswegen bin ich gekommen, weil du schaffst das nicht. Du bist verloren. Die Grundlage der Errettung ist die gnädige Verheißung Gottes und nichts anderes. In Christus. Jesus Christus hat alles vollbracht. So, vertraue nur auf Jesus, den Christus. Das ist dann, um errettet zu werden, aber auch Ruhe in Jesus, den Christus. Manche kommen nie zur Ruhe in ihrem christlichen Leben, auch weil sie immer auf ihre Fehler schauen, immer auf ihre Schwächen schauen. Wer von uns hat keine Schwächen und keine Fehler in seinem Leben? Keiner von uns kann behaupten, dass wir Jesus in Vollkommenheit nachfolgen. Niemand von uns kann das sagen. 1. Johannes sagt uns sogar, sollte jemand behaupten, dass er nicht mehr sündigt, der ist ein Lügner, ein Betrüger. Das ist, was der Heilige Geist in 1. Johannes Kapitel 1 sagt. So, wir alle kämpfen mit unserem Fleisch. Wo finden wir unsere Ruhe? Indem wir von uns wegschauen und auf Jesus hinschauen. Und vertrauen. Jesus wirklich Vertrauen schenken. Jeden Tag. Neu, erneut. Jesus, du bist meine Hoffnung. Du bist meine Errettung. Du bist alles. Du hast alles für mich vollbracht. Und deine Verheißung ist genug. Und daraus, und das wird für uns besonders Bedeutung haben später im Galaterbrief, aus dieser Tatsache, dass Gott nicht aus Verpflichtung uns rettet, sondern aus Gnade, ist es auch unser Vorrecht, nicht aus Verpflichtung Jesus zu dienen, sondern aus Liebe, geleitet und geführt durch den Heiligen Geist. Im Geist wandeln, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Ich ihn liebe. Er hat für mich alles vollbracht am Kreuz. Und da, wo ich nicht mal das erreiche, was ich möchte, dann schaue ich nicht auf meine Unvollkommenheit. Nein, ich schaue auf die Vollkommenheit Jesu. Und ich freue mich darauf, dass er alles vollbracht hat am Kreuz. Es dreht sich alles um ihn. Ruhe nur in Jesus, nicht in deiner Leistung. Keine Ausrede, um faul zu sein. Das ist nicht der Punkt. Es ist eine Begründung, um innerlich stark zu sein. Jesus Christus, ihm sei die Ehre. Heute und in der Ewigkeit durch seine Gnade. Amen. Herr